Diese Folge wird präsentiert von SW Motec, deinem Partner für durchdachtes Motorradzubehör.
Kurvendiskussion, der Motorrad-Podcast.
Hallo, liebe Hörerinnen und liebe Hörer und hallo, lieber Johannes.
Hallo in die Runde. Hallo, Ferdi.
Ja, nach der wahnsinnigen Resonanz und vielen lieben Kommentaren und Mails, da können wir ja nicht anders, als dieses Format fortzusetzen. Und wer letztes Mal noch nicht dabei war, wir sprechen in der Wundertüte, nämlich über exotische oder seltene Motorräder, die uns beschäftigen, weil wir sie gerne in der Garage hätten, weil wir sie für missverstanden halten oder aus irgendwelchen anderen Gründen für interessant empfinden. Und damit es nicht nur für euch, sondern auch für uns etwas spannender bleibt, haben wir uns auch dieses Mal nicht abgesprochen. Und ich bin Ferdinand Heinrich Steige, Podcaster und Redakteur beim Motorrad und begrüße jetzt nochmal offiziell meinen Kollegen und PS-Chef Johannes Müller.
Hallo Ferdi.
Hi Johannes.
Runde aus zwei Leuten ist auch eine Runde.
Eben. Und ich möchte nochmal ganz kurz den Rahmen abstecken. Zu Beginn, es geht um Serienmotorräder, keine Custom-Bikes. Wir brauchen den Namen, die Bauzeit, paar technische Eckdaten, damalige Konkurrenz, Verkaufszahlen, Gründe für die eher niedrigen Verkaufszahlen, den Neupreis und den aktuellen Gebrauchtpreis. Und dann ist ja immer noch spannend, sind wir das Motorrad denn auch gefahren und haben wollen? Ja, nein, habe ich hier noch so stehen. Genau.
Ja.
Und jetzt bin ich sehr gespannt. Ich glaube, letztes Mal hatten wir vier Motorräder. Mal schauen, wie viel wir heute schaffen.
Willst du anfangen? Soll ich? Also es ist wirklich spannend. Ich bin selber sehr gespannt und freue mich auch. Also es ist ein bisschen wie Weihnachten.
Ja, okay. Okay, dann fange ich dieses Mal ich an. Also ich glaube, letztes Mal hast du angefangen mit der Goldwing. Genau. Und jetzt kommt mein erster Exot. Und Johannes, so überraschend wird er gar nicht sein. Es ist eine BMW G650 X-Challenge.
Moment mal.
Aha.
Über die haben wir doch schon gesprochen im privaten Kontext.
Hin und wieder. Hin und wieder fiel sie auch schon im Podcast wahrscheinlich. Aber genau, ich halte mich mal kurz an unseren Rahmen hier. Die wurde nämlich nur 2007 gebaut, auch wenn sie bis 2010 ungefähr angeboten wurde. Die wird angetrieben vom bekannten Rotax 652 Kubik Einzylinder mit 53 PS, 21 Zoll vorne, 18 Zoll hinten, 270 mm Federweg vorne und hinten, so soll das sein. 159 Kilo vollgetankt, ABS und ein Luftfederbein. Und die Verkaufszahlen habe ich an der Stelle sogar, das waren für alle X-Modelle insgesamt, es gab nämlich drei verschiedene, das waren 13.000, davon wurden 3.000 X-Challenge nur verkauft. Und davon in Deutschland 880. Und wie gesagt, eine davon ist mein.
Das übrigens auch, um den Hinweis aufzulösen, der Grund, warum wir schon drüber gesprochen haben. Du besitzt eine.
Ja, genau. Und die hatte ich nämlich schon gesetzt für die letzte Folge, aber wir haben dann ja schon uns so verquatscht mit den anderen Motorrädern. Deswegen. Und um das noch schnell zu sagen, die kostete damals so 8.200 Euro neu. Also gut, das ist 2007, also ja, war damals, glaube ich, noch ein bisschen mehr wert, das Geld. Und die wird gebraucht, auch relativ teuer gehandelt. Also ich habe meine 2017 gekauft für 6.200. Und du bekommst die ohne ABS und mit so Geländekampfspuren vielleicht schon auch mal so unter 5.000, aber so, ich sag mal so zwischen 4.000 und 6.000 werden die angeboten bei Mobile und so. Genau. Und gefahren, ja, das erübrigt sich. Bin sie schon intensiv gefahren und haben wollen, ja, ich habe sie und ich werde sie auch behalten, auch wenn ich hin und wieder überlege. Aber nee, jedes Mal, wenn ich sie sehe, dann kann ich die nicht verkaufen.
Warum hast du sie gekauft?
Ja, das ist, die Geschichte erzähle ich sehr gerne. Johannes, du weißt es schon, ich hatte ja eine G650 GS Sertao, was so damals das leichteste Enduro-Angebot bei BMW war, auch mit dem gleichen Motor. Und ich habe dann, ja, ein paar Jahre später bin ich dann auf die X-Challenge eben gestolpert und ich mochte ja auch schon immer so die 690 KTM Enduro und die kann man sich eigentlich, das ist eigentlich genau sowas. Also wenn man jetzt das Böse sagen will, dann ist sie ja weder Fisch noch Fleisch, dann ist sie fürs Gelände eigentlich schon zu schwer, fürs Reisen aber schon wieder zu ungemütlich. Es ist halt vielleicht so eine dieser letzten Einzylinder Allround-Enduros, wenn du so möchtest.
Die klassische Dual-Sport-Enduro, ja.
Ja, genau. Und dass sie halt noch so einen Seltenheitswert hat und halt auch eine BMW ist, ist halt irgendwie auch cool, weil das ist halt was, das gibt es halt jetzt noch von KTM und es gibt eben die Husqvarna. Und damals hat man sie sich vielleicht gekauft, weil sie eben diesen absolut zuverlässigen, zigtausendfach bewährten Rotax-Einzylinder hat und ja, auch ein gutes ABS schon damals hatte. Ja, und ich fand das einfach geil, weil es einfach ja, ein leichtes Motorrad ist, was aber trotzdem...
Was wiegen die in etwa?
Ja, also ich meinte ja 159 Kilo. 159. Ich habe meine mal, genau, also offiziell 156. Ich habe meine auch mal mit Handguards und mit bisschen dickerem Motorschutz habe ich sie mal gewogen bei 162, 163, aber sowas. Ich meine, die hat natürlich ein... Da ist natürlich auch kein Gepäckträger drauf, serienmäßig. Du hast einen 9,5-Liter-Tank, der dann immerhin trotzdem für, ja, also 180 Kilometer kommst du eigentlich immer. Meistens auch 200 so auf Landstraßen, im Landstraßenbetrieb. Also es ist schon alltagstauglich, möchte ich fast sagen.
Aus heutiger Sicht eigentlich auch wieder das perfekte Trans-Euro-Trail-Motorrad, ne?
Ja. Und das ist wieder genau das Thema, was mich da auch so umtreibt oder ja, hatte ich in der letzten Wundertüte ja auch anmoderiert, was so das Problem ist bei so einem exotischen Motorrad, die Ersatzteilversorgung ist echt schlecht für BMW-Verhältnisse. Also rund um den Motor bekommst du natürlich alles. Das ist ja, wie gesagt, der gleiche Motor wie in den früheren F650 und späteren G650ern. Aber alles, was eben spezifisch für diese X-Reihe ist, Schwinge oder Rahmenteile, Plastics, alles mögliche, Sitzbank, das wird eben echt schwierig. Also, und das ist auch so der Grund, warum ich ja hin und wieder, gerade wenn Winter ist, so wie jetzt momentan, dann hat man eben doch auch Skrupel, will man die dann wirklich artgerecht einsetzen und so weiter, das ist halt immer so das Thema.
Wenn du ein wirklich gutes Motorrad hast, brauchst du ja eigentlich immer zwei davon, nämlich eine zum Benutzen. Und eine, die einfach nur da steht und weiterhin ein richtig gutes Motorrad ist.
Ja, also ich hatte tatsächlich auch schon mal drüber nachgedacht, die X oder Cross Country, das ist ja so das Schwestermodell eben, das ist auch die sich am besten verkauft hat. Ja, die geht auch ein bisschen günstiger her und da hatte ich tatsächlich schon mal überlegt, ob ich mir nicht da mal eine hole und wirklich nur in die Garage stelle. Also, dass man da halt dann wirklich auch Schwinge, Rahmenteile, irgendwas sich davon nehmen kann.
Das ist die Scrambler-Variante. So, ne?
Ja, so in die Richtung. Ich glaube, damals hat man noch nicht von Scrambler gesprochen, aber heute würde man es Scrambler nennen, glaube ich.
Ja, also diese Baureihe bei BMW schon so das erste, war so ein erster Schritt Richtung neuere Sachen ausprobieren und auch cooler, da gab es ja noch die X-Moto, ne?
Ja, genau, das ist dann die Supermoto, genau, und auch so dieses Luftfederbein, übrigens auch so ein Ding, das entweder man hasst es und tauscht es sofort aus, auch weil es bei vielen undicht ist, oder es hält und die Leute schwören drauf. Ich habe meins immer noch, es ist dicht und es ist halt ein bisschen merkwürdig, weil das schon sehr schnell ein- und ausfedert so. Aber es hat wohl so seine Vorteile, also es ist relativ leicht, wartungsarm und so.
Naja, du kannst es halt auch und nochmal anders einstellen, ne? Also du kannst über den Luftdruck quasi die Vorspannung sozusagen Federbasis erhöhen.
Sozusagen. Ja, genau.
Ja, sieht man natürlich. Also in der X-Moto stand hier in Stuttgart lange bei mir um die Ecke, aber ansonsten sieht man diese Motorräder null.
Ja, die sind selten und ist eben, wie gesagt, ja auch der Grund, warum ich dann manchmal überlege, ist die nicht so schade so. Und gleichzeitig ist es eben auch diese Geschichte hinter dem Motorrad, auch diese Zeit irgendwie bei BMW, wo es dann auch eine HP2 ja noch kurz davor gab, die übrigens das gleiche Luftfederbein hat. Ja, das ist einfach sehr cool ist und auch echt ein Hingucker, glaube ich, ist. Weil eben so im ersten Moment, man sieht da sowas vorbeifahren und weil es eben weiß und blau ist, denkt man im ersten Moment vielleicht, könnte nur Husqvarna sein. Aber nein.
Stellt sich natürlich die Frage, wo die Gründe gewesen sein mögen, dass sich das dann doch nicht so gut verkauft hat. Also war es das Konzept, war es zu teuer?
Ja, da kann man jetzt, oder ich kann da jetzt, ich bin jetzt nicht wirklich Zeitzeuge gewesen, sage ich mal, deswegen kann ich da jetzt auch nur spekulieren. Also man schreibt immer so, auch die Kollegen hier im Haus, dass sie eben fürs anvisierte junge Publikum schon wieder zu teuer waren. Andererseits denke ich mir, die KTMs werden damals nicht.
Nee, die haben sie aber auch nie gut verkauft, muss man sagen.
Und ja. Und ja, ich denke auch eigentlich, dass es dann für typische BMW-Kunden vielleicht dann doch wieder zu, keine Ahnung, zu wild war, ich weiß es nicht. Ja, oder dass es halt den Hardcore-Enduristen dann doch wieder zu kompromissbehaftet war, ich weiß es nicht. Also eigentlich, um das nochmal zusammenzufassen, ich fand es eigentlich sehr geil, weil es eben einfach mal 40 Kilo weniger wiegt als die ganzen, ja, auch sehr, sehr, also das sind ohne Frage super Weltreisemotorräder, diese ganzen F650 GS und G650, aber ja, die wiegen halt fast 200 Kilo, das kannst du nicht wegdiskutieren und so eine X-Challenge ist halt einfach dann ein ganz anderes Kaliber, so. Aber warum sich's dann, ja, also vielleicht, ich weiß auch nicht, mit 2007, 2008 war ja auch Finanzkrise, keine Ahnung, was da alles noch mit reinspielt. Also das ist jetzt
so eher Dual spekulativ. Purpose Enduros haben sich eigentlich schon ewig nicht mehr gut verkauft. Also das Motorrad, nach dem immer alle schreien und was aber dann nie einer kauft. So.
Ja, genau
auch,
so.
Also
genau
auch so. Bei KTM kannst du davon ausgehen, der 96 Enduro gibt es nur noch, weil sich eine SMC so gut verkauft. Aber eben.
Ja gut, aber dann hätte sich ja die X-Moto hat sich ja auch nicht gut verkauft. Also das ist ja das.
Ah, die war dann vielleicht wiederum zu sehr BMW. So.
Ja. Ach so, das ist auch noch ein kleiner interessanter Randaspekt vielleicht. Das ist ja, wenn man so will, ist es ja gar keine richtige BMW, weil sie ja bei Aprilia in Nuoro in Italien.
Da war was.
Nicht
ne?
Nuoro in Scorze. Genau. Also auf jeden Fall bei Aprilia wurde sie gebaut. Und der Motor, wie gesagt, ein Rotax aus Österreich, also ein recht europäisches Motorrad in dem Sinne auch.
Spannend. Und wurde aber, das war mir auch neu, wurde nur ein Jahr gebaut und dann abverkauft tatsächlich.
Ja, also von der X-Country gab es tatsächlich noch eine kleine Modellpflege. Die hat sich, wie gesagt, auch am meisten verkauft, aber die X-Challenge und X-Moto, die wurden, also Erstzulassung ist dann natürlich oft auch nochmal was anderes, aber die wurden, meine ich, nur 2007 gebaut.
Ja, spannendes Thema. BMW aber, und echte Enduro, ne?
Ja. Aber um nochmal einen Strich drunter zu machen, weil ich ja auch meinte, ich habe so meine Skrupel, die einzusetzen. Ich habe tatsächlich jetzt, und jetzt muss ich mich auch dran halten, Johannes, ich habe es dir schon erzählt, ich möchte die unbedingt dieses Jahr beim Touratec Active Adventure fahren. Ich habe mir schon Reifen bestellt, habe jetzt auch wieder ein bisschen Service, den ich machen muss, aber da werde ich definitiv mal schauen, was ich mit der so kann. Also die ja.
Ja, das ist doch das perfekte Motorrad dafür.
Ja, und das Schöne ist halt, finde ich auch eben, natürlich, das ist jetzt nicht deine klassische KLR mit Vergasern und so weiter, aber es ist doch noch eine relativ überschaubare Technik. Du hast noch keinen CAN-Bus, du kannst da trotzdem viel selber machen, trotz Einspritzung. Also auch zeitlich irgendwie so ein Motorrad, was eben, finde ich, schon modern ist und so, aber ja, halt, wo du halt auch noch viel machen kannst. Also das ist auch noch so ein Aspekt, was es vielleicht für den Gebrauchtkauf noch interessant macht. Aber man muss eben erstmal eine finden, weil meistens sind es dann so 2-3 Stück, wenn überhaupt, die dann so im Internet drinstehen.
Ah, sehr speziell, ja.
Das war mein erster Kandidat. Ich könnte jetzt noch eine Stunde drüber reden, aber wir wollen es ja auch kurz halten vielleicht.
Ja, soll ich mal weitermachen?
Ja, mach du mal weiter. Ja, ich bin auch gespannt, was du,
also ich
was jetzt
ja,
wieder kommt.
Ich bin ja in mich gegangen nach der letzten Folge und habe so ein paar Motorräder auch immer im Kopf rumschwirren und habe dann aber festgestellt, Mann, verdammt, ich kann nicht nur Aprilia nehmen, weil also fast jeder ist ein Aprilia geworden, weiß auch nicht. Seltsam. Und dachte mir dann, es soll ja auch irgendwie herstellermäßig so ein bisschen bunt werden. Hab deshalb gerade eben sehr aufgehorcht, als du BMW nanntest. Ich habe nämlich als erstes Motorrad auch eine BMW jetzt. Also insofern eine ungute Doppelung. Aber diese findet am anderen Ende des Leistungsspektrums statt. Und ist trotzdem ein Exot. Es ist nämlich keine S1000 Doppel-R, sondern eine BMW.
HP4.
Jetzt hast du noch einen Versuch, da ranzukommen.
HP2 Sport?
Nein.
Naja, so gut, die hat auch nicht so viel Leistung. Okay, dann ja.
Mein Wundertüten-Exot ist eine BMW K1300S.
Ah, okay, ja.
Also, liegender Reihen-Vierzylinder, der große 1300er Reihenmotor, 175 PS stark, roundabout 250 Kilo schwer, ein Sporttourer par excellence. gebaut ab 2009 und gefahren bin ich eine im Test. Das muss im letzten Jahr gewesen sein, als das Motorrad angeboten wurde, Ende 2015 muss das gewesen sein, nämlich als Motorsport Edition.
Ja, die sind doch zu der Zeit dann auch mit Euro 4 quasi aus dem Programm geflogen. Die
ist in Euro 4 tot gestorben, genau. Also ja,
genau.
KBMW ist ja sowieso immer so ein ganz spezieller Schnack, ne? Also
ja.
Die reinen Dreizylinder, reinen Vierzylinder, ich meine, zu dem Zeitpunkt war man immerhin schon längst von der Eigenheit abgekommen, den Motor längs einzubauen. Also immerhin schon quer, aber halt trotzdem ein ganz ultra spezielles Ding. Also eben dieser K1200 und K1300 Plattform hatte also die Zylinderbank quasi parallel zur Fahrbahn, also sehr, sehr, sehr liegend, sehr flach, dadurch einen sehr niedrigen Schwerpunkt und den Brückenrahmen nur flach über dem Motor, also ein ganz, ganz eigenartiges Chassis. Natürlich Kardan und Paralever am Hinterrad und vorne den Duo-Lever.
Duo, ja, genau.
Den Duo-Lever.
Ja.
Also ein Chassis wie kein anderes Motorrad im Markt, wenn man so will. Formal eben ein Sporttourer, dann gab es ja noch eine K1300R als Naked Bike. Eigentlich noch wilder, noch krasser. Aber bei mir ist einfach die S mehr hängen geblieben, weil ich die auch ausführlicher fahren durfte. GT gab es auch noch, jetzt nicht so mein Schnack. Aber was mir damals einfach so hängen geblieben ist, das war wirklich also auch eine der letzten 1300S, die wir im Test hatten. Was für ein unfassbar souveränes Fahren das war mit dem Ding. Also, ich war da noch relativ neu in der Branche und hatte noch nicht so ganz das BMW-Klischee-Denken abgelegt. Saß zu dem Zeitpunkt zwar schon auf einer S1000, aber die K1300, die hat einfach so meine BMW-Vorurteile fast nachhaltiger gesprengt. Also, das ist ein richtig heftiger Bolide. Vor allem, weil halt, also, klar, ne 1000er Superbike hat mehr Leistung, aber die Art und Weise, wie dieser Motor die Leistung abdrückt, ist wirklich richtig krass. Also einfach Punch ohne Ende, auch gar nicht so ein kultivierter Motor, sondern ja rau, also hat so was, ja, was Rohes, Rotziges und eben in diesem relativ schweren Motorrad, das aber dann doch auch auffällig handlich ist, weil also in dieser Motorsport Edition, die auch in einem super eleganten Dekor kam, also halt die M-Motorsportfarben, hatte die dann auch Schmiedefelgen und auch eben diese kompakte Massezentralisierung, ein sehr langes Motorrad, aber ein Motorrad eigentlich mit einer guten so Gewichtsverteilung. Und das auf den leichten Rädern, das fuhr echt. Ja, einfach gigantisch. Also so ein Speedbolzen, der aber irgendwie sich zu bewegen weiß. Und dazu halt, also das K1300 waren und sind bis heute die bestverzögernden Motorräder, die wir je gemessen haben, weil einfach die durch diesen krassen Radstand einfach die Verzögerung auf den Boden bringen. Und die bringen auch die Beschleunigung auf den Boden, kann ich sagen, weil die auch die Wheelie-Neigung ist quasi null. Und dann hast du halt so einfach so jede Menge Komfort und Hightech-Features. Also natürlich Griffheizung und natürlich Tempomat und natürlich damals auch schon das ESA-Fahrwerk, beziehungsweise in der 1300er schon ESA 2.
Mhm.
Also auch sogar mit so Gimmicks wie einer variablen Federrate vorne, da gab es irgendeine Elastomer-Geschichte schon. Also das semiaktive Fahrwerk schon drin und einfach ein irrsinnig souveränes Motorrad, so das perfekte Motorrad, um freitags nachmittags ein bisschen früher Feierabend zu machen und dann so von Süddeutschland ans Mittelmeer zu ballern. So.
Das stand bestimmt im Lastenheft.
Ja, nein, wirklich, also gefühlt haben die das genau dafür gebaut und das hat auch echt über Land Spaß gemacht und aber eben dieser leichte Zwiespalt zwischen so, eigentlich ist es ein Sporttourer von BMW, wo natürlich auch Koffer dran gehören, mit Kardan so, und aber diesem Motor, der wirklich
auch so einen extrem rauen motorsportlichen Charakter hat. So, das hat mir wahnsinnig gut getaugt.
Werbung.
Bist du bereit für dein ultimatives Motorradabenteuer mit SW Motec? Als internationaler Hersteller für hochwertiges Motorradzubehör steht SW Motec für durchdachte Gepäcklösungen perfekt angepasst auf dein Bike. Vom Tankrucksack über den Seitenkoffer bis zur Hecktasche. Entdecke auch das Zubehör für Schutz, Sicherheit, Ergonomie, Navigation und Sitzbankumbauten. Damit bist du für jede Witterung und Herausforderung bestens gewappnet und hebst deine Fahrerlebnisse auf ein neues Level. SW Motec, part of your ride.
Leider muss man sagen, dass das schon damals ein wahnsinnig teures Motorrad war. Also ich habe es kurz rausgesucht, als sie 2009 auf den Markt kam, lag sie schon bei fast 16.000 Euro, für damalige Verhältnisse schon sehr viel Geld. Und der Preis dieser Motorsport Edition, wo da natürlich auch Frästeile und Tralala und Akrapovic und Shishi.
Ja, okay, dann, also wenn das nicht nur so ein anderes Dekor war, dann
nee,
klar.
Nee,
dann
das, war, das war so sozusagen die ja. Final Edition, kann man wohl sagen. Mhm. Die lag 2016 schon bei deutlich über 20.000 Euro. 21 schieß mich tot. Sicherlich auch der Grund, warum die Verkaufszahlen, also solche Motorräder verkaufen sich ja nie in exorbitanten Stückzahlen. Ja.
Weißt du, wie so die K1300 allgemein, auch so die R, also ich habe da jetzt, keine Ahnung, aber ich könnte mir jetzt vorstellen, dass es weder jetzt große Verkaufsschlager waren, aber ich glaube, die werden sich schon auch ein bisschen verkauft haben, oder?
Ja, das schon. Also so eine
Aber wahrscheinlich die S noch am wenigsten dann, oder? So als.
Aber das weiß ich jetzt ehrlich gesagt. Ich könnte mir vorstellen, dass sie es ja am wenigsten von der R verkauft haben, weil das ist ja schon auch so eine Nutzwertkategorie. Also gerade das Sporttourer-Thema.
Ja, stimmt.
Da bin ich jetzt ehrlich gesagt überfragt. Bei der R muss man natürlich sagen, die Optik war wirklich mega krass. Also diesen Asymmetrie-Gedanken, den hatte man ja da auf die Spitze getrieben. Und dann auch dieses Technoide bei der R ist ja diese Dual-Lever-Vorderradführung.
Ja.
Achso, das sollte man ja vielleicht auch noch erwähnen. Also dieses Dual-Lever ist natürlich schon auch wirklich ein spezielles Fahren. Es entkoppelt wirklich sehr. Aber also wirklich auch ein ganz einzigartiges Fahrgefühl, dass man so ein sehr entkoppeltes, trotzdem aber sich zuverlässig, verlässlich wirkendes Fahren. Also ja, ganz eigen, ganz eigen.
Ja, hast du auch rausgefunden, was man so gebraucht dafür? Also die sind wahrscheinlich immer noch recht wertstabil, oder?
Ja, also es gibt immer so roundabout zwei, drei Dutzend Modelle stehen in Mobile drin. Also ein bisschen Auswahl gibt's. Natürlich ist es jetzt so, dass so frühe Modelle richtig viele Kilometer gesammelt haben. Also unter 60.000, 70.000 geht da eigentlich nichts. Da fängt es dann bei 5.500, 6.000 an. So bis auch 100.000 Kilometer dann. 8.000 ist so das mittlere Preisniveau aktuell. Das ist dann auch eine Menge Motorrad. Also ich meine, die Ausstattung ist ja auch dann hervorragend. Also da ist dann auch, da steckt schon vieles drin. Und so wirklich jetzt diese Motorsport Edition, die aber auch wirklich, muss ich sagen, die mit Abstand begehrenswerteste war, da liegt mir dann eher so bei 12 jetzt immer noch. Das ist schon auch noch viel Geld. Aber auch so, also interessant halt auch das Umfeld. Also ist ja letzten Endes eine Klasse, die eigentlich von der Hayabusa aufgemacht wurde, irgendwann mal so Speedbike. Wobei ich glaube, also da muss man dann eben die Hayabusa reinzählen, da muss man Kawasaki ZZR 1400 reinzählen, Honda Doppel X Blackbird. Ich glaube aber, dass die BMW in diesem Feld vielleicht das rundeste und fähigste Gesamtpaket ist, weil die anderen doch mehr reines Speedbike sind, gerade die Hayabusa, und die BMW aber doch mehr dann noch das Sporttourer-Ding so spielt. Also jetzt auch so zwei Personen Gepäck kann die, glaube ich, noch mal mehr, und eben dieses Exotending, eben rein Vierzylinder, aber kein Japaner. So.
Ja, also ich finde es sehr überraschend auf jeden Fall. Ich kann mir das gut vorstellen, weil ich habe mich mit.
Bist du sowas mal gefahren?
Genau,
so eine
also gefahren bin ich sie noch nicht. Ich habe mich mal bei einem Gebrauchkauf zur nackten Unverkleideten, da habe ich mich damit beschäftigt, und da kam das auch schon raus, so beim Lesen von alten Fahrtests und Vergleichstests und so, dieses Souveräne, auch der Motor einfach, der lange Radstand und du hast es ja auch beschrieben, dieses Rolling Chassis so, dieses, wenn du so nur das Fahrwerk siehst und Rahmenkonstrukt, das sieht einfach echt verrückt aus, also so total technokratisch irgendwie, also so ingenieursmäßig total.
Ja, eben den großen reinen Vierzylinder nochmal ganz anders gedacht.
Ja. Also irgendwie total, keine Ahnung, deutsch und irgendwie dann trotzdem so ein bisschen verrückt, so, ich weiß auch
ja,
nicht.
Ja, also das ist auch so ein Terminator-Ästhetik irgendwie, ja. Zumindest im Fall der R. Und nee, aber die S auch mit einem immensen Nutzwert. Ja, und auch, also K-BMW ist ja immer speziell so. Und wenn man jetzt das Ganze da mal so im Rückblick sieht, haben die ja wirklich lange gebraucht, um das Reihenmotor-Ding irgendwie mal richtig gut zu machen. So. Und also ich habe jetzt dann auch nur in der kurzen Recherche in eine K1200, bin ich nie gefahren, aber ist natürlich eine eng verwandte Plattform. Aber die hatte wohl noch nicht diesen Stand, wie die 1300 zum Ende hatte, vor allem was das Fahrwerk angeht. Und so gesehen ist es dann irgendwie auch ein Teil dieser speziellen Geschichte, dass sie eben ewig gebraucht haben, um das so perfekt zu machen. Und dann haben sie es also eingestellt. Und um den Motor ist es wirklich schade. Also
ja. Aber da gab es ja zumindest schon die Tausender. Aber ich finde es auch, ja, ich finde es auch sehr spannend aus der Perspektive so, dass man eben da schon, naja, jetzt für den Laien, sage ich mal, da steht schon irgendwie sowas Vierzylindriges mit einer Verkleidung, aber dass es dann doch sowas anderes ist als jetzt eine S1000 Doppel-R.
Ja,
also
ein 1300er ist halt kein Tausender, egal wie viel Leistung da rauskommt. Drehmoment und Souveränität ist eben doch nochmal was anderes. Also einfach diese Motoren schütteln es locker aus dem Ärmel so und das ist einfach, also großer Vierzylinder ist halt auch ein Konzept, das voll gestorben ist, völlig zu Unrecht, wie ich finde. So, jetzt ist der BMW-Motor vielleicht nicht das perfekte Beispiel für einen ganz souveränen, im Sinne von auch geschmeidig laufend. Also das Exemplar, das wir hatten, lief eher rau. Und ich meine, dass die auch durch die Bank eher rau gelaufen sind. Es gibt da Serienstreuung. Aber da war eher auch rau und jetzt nicht so.
Aber so absichtlich rau quasi, oder? Also.
Und ich meine, dieser Motor hat auch recht sportliche Gene in seiner Konstruktion. Da war in der Urkonstruktion, glaube ich, also vielleicht smoother Lauf nicht die allerwichtigste Gesichtspunkt. Und das hat aber den Reiz für mich ein bisschen auch ausgemacht. Andere sind noch smoother, aber einfach Leistungsentfaltung. So, das ist es. Und da kannst du einen Tausender noch so kurz übersetzen. Ich sag mal, in so einer S1000 XR, also eine S1300 XR, weißt du, das wäre schon auch was. Ich meine, das sind schwere Motorräder. So ist es nicht. Also das ist schon ein Brocken. Aber wenn die mal fahren die.
Ja, ich glaube, die haben auch ihre Fans bis heute. Und das ist jetzt natürlich auch die Frage. Also das ist ja immer, es ist immer ein bisschen blöd bei der Frage, weil oft ist es dann doch ja so viel Geld, das hat man eben nicht so über.
Das habe ich jetzt auch ein bisschen, ja. Also ich hatte in ähnlichem Kontext mal diese Honda Super Blackbird CBR 1100 XX recherchiert. Und sowas kriegt man ja hinterhergeworfen. Wie man auch eine Kawasaki Ninja ZX12 hinterhergeworfen kriegt. Und musste jetzt aber leider feststellen, bei der K1300S ist es halt doch nicht so. Also dann ist es auch so, die gab es dann halt auch schon in echt strangen Lackvarianten, wo dann auch dieser Begehrlichkeitsfaktor für mich zumindest natürlich nicht so hoch ausfällt wie jetzt bei der mächtigen Motorsport Edition so. Also schlussendlich dann, habe ich keinen Platz für in dem, eben, so, dafür, so arg ist es dann doch nicht. Aber tolles Ding, also für mich so ein tolles Linksaußenmotorrad, das viele, glaube ich, gar nicht auf dem Schirm haben. Und wenn du sportlich, Sporttourer ist ja eh super und das ist eigentlich so der Sporttourer mit dem hohen Reifegrad.
Für den gereiften.
Ja, nein. Und noch besser, wenn du jung bist. Wenn dann einer auf den Treff kommt und den Helm abnimmt, ist ja klar, der ist mindestens 50. Aber wenn du, sagen wir mal, so Mitte 20 K1300, finde ich, kann man mal machen. So unberechenbar bleiben.
Ja, sehr, sehr interessant. Also Hätte ich jetzt dir auch nicht zugetraut, sowas.
Ja, ich dachte mir, ich dachte vor allem mal, hey, jetzt bringst du mal eine BMW, so, damit rechnet keiner jetzt.
Nee. Ja, aber du hast ja schon gesagt, du wolltest fast wieder Aprilia, bei mir wird es jetzt nicht Aprilia, aber wir bleiben in Italien.
Aha.
Und nicht, dass hier wieder unsere Hörer uns schreiben, wir hätten jetzt aber eigentlich was Exotischeres erwartet, aber jetzt kommt zumindest ein bisschen was Exotischeres. Sollen wir eigentlich immer so ein kleines Ratespiel noch machen, Johannes? Aber
du kannst mir ja mal 2, 3 Hinweise geben. Also Italien ist ja schon mal klar.
Also ich will jetzt auch nicht zu sehr hier alle auf die Folter spannen. Aber lass mich mal
kurz raten. Also dann wird es wohl, wenn es keine Aprilia ist, eine Ducati sein. Und wenn es nicht Nee, okay, dann.
Noch exotischer. Also. willst du noch einen Versuch, oder?
Ja, was gibt's denn noch? MV?
Okay.
Du hattest beim letzten Mal schon eine MV.
Ja, eben. M ist schon mal richtig.
Moto Guzzi.
Ja, da bleibt immer noch so viel übrig. Nein. Moto ist auch richtig. Nein,
Morini.
Moto Morini.
Ach Gott, okay, jetzt. Ja,
Moto Morini. So. Und zwar: Moto Morini Corsaro 1200 ZZ.
Oh, herrlich. Ja.
Johannes, die kennst ehrlicherweise, wirst du sie besser kennen als ich. Also,
nicht die ZZ, aber ich fuhr mal eine, ja.
Ja, genau. Also um es auch wieder gleich kurz abzustecken, Bauzeit seit 2017, also die ZZ, aber die gab es schon in ziemlich ähnlicher Form seit 2005. Und witzigerweise oder paradoxerweise war damals 2005 wie 2017 so ein bisschen die Message, Moto Morini ist wieder da. Und da gab es dann eben 2017 verschiedene Modelle, die Milano, die ZT und die ZZ. Und die ZZ ist eben die mit diesem ganz markanten Doppelscheinwerfer, den ich ja, weiß ich nicht, seit der Street Triple schon immer sehr geil finde. Und die hat eben auch die haben alle diesen 87 Grad V2 mit 1187 Kubik, 139 PS in der ZZ. Die haben so einen richtig schönen Gitterrohrrahmen. Eben diesen Doppelscheinwerfer, hinten den hohen Doppelauspuff, natürlich ein einstellbares Fahrwerk, wiegt 217 Kilo vollgetankt. Allgemein recht edel, auch was so einzelne Komponenten angeht und handgefertigt in der Nähe von Borgo Panigale. So Manufakturcharakter wieder. man kann ja hier immer nur zitieren. Und aber auch, was man auch sagen muss, 2017 dann auch eigentlich echt schon ein relativ altes Motorrad so, also außer ABS und TFT-Display war es technisch schon ein bisschen angegraut. Also keine Traktionskontrolle, kein Quickshifter oder Fahrmodi. Und
Puristen würden ja sagen, die braucht es nicht, wenn das Motorrad gut fährt. Ein Mapping, ja, keine Traktionskontrolle.
Ja, genau, wenn der eine Fahrmodus richtig eingestellt ist. Ja, ich weiß schon. Nein, ich würde es jetzt auch nicht negativ sehen, aber ja, objektiv war die Konkurrenz halt dann doch ein bisschen, ja, moderner vielleicht und Konkurrenz eben vor allem Ducati Monster und Tuono V4 1100, vielleicht auch die Speed Triple, würde ich jetzt mal sagen, MT10, weiß ich nicht. Ja, und ich kenne sie eben, ich kannte sie vorher gar nicht, ehrlich gesagt. Okay, Morini hat man vielleicht schon mal gehört, aber ich kannte sie von so einer Produktion, Fotoproduktion, da bin ich sie eben 1, 2 Tage mal Foto gefahren, wo man die Motorräder jetzt auch nicht so wirklich ausfährt. Aber die hat mir irgendwie gefallen und auch jetzt noch so, die hat vieles, was ich auch an der Speed Triple schön finde. Also vielleicht auf den allerersten Blick finde ich, hat sie auch eine gewisse Ähnlichkeit, eben durch diesen Gitterrohrrahmen, diese hohe Doppeltröte da hinten und ja, und dieser Scheinwerfer eben. Und es ist eben auch wieder was, ja, was eben nicht an jeder Ecke steht, was ja irgendwie viel Liebe zum Detail hat. Dann dieser rotzige Motor irgendwie, den ich jetzt auch gar nicht mehr so gut in Erinnerung habe, aber ich fand den damals schon geil, aber was man auch wiederum sagen muss, die war dann auch wieder sehr hemdsärmelig. So. Also ich hab jetzt gelesen in der Recherche, dass es wohl auch an dieser Euro 4 Abstimmung lag, dass die zu fett abgestimmt war. Also die ist mir auch tatsächlich beim Fotofahren oder beim hier aus der Motorpresse rausfahren, aus dem Hangar, oft abgesoffen, wenn sie noch so kalt war und solche Geschichten oder wenn sie dann warm war. Also so richtig gut lief die dann teilweise nicht und dann auch recht durstig, so über 7 Liter. Landstraßenverbrauch ist ja auch schon, ja, recht viel eigentlich.
Ja, ja.
Ja, also da kommen halt wieder so diese typischen Sachen, glaube ich, auch mit kleiner Hersteller und ja, und ich glaube, die Verkaufszahlen, ich habe jetzt keine gefunden, aber ich meine, das gab damals, glaube ich, nicht viele Händler. Es gibt heute, glaube ich, auch nicht so viele. Und die kostete damals, das kommt auch noch dazu, sie kostete halt fast 20.000 Euro neu. Also die ZZ, wie gesagt.
Ja.
Und ja, klar, alles andere an Konkurrenz ist da günstiger gewesen. Und die gab es dann noch bis 2019. Und die Milano als die letzte ist dann 2022 aus dem Programm geflogen. Also sie wurde letztlich auch nicht lange mehr angeboten.
Sollen die nicht jetzt auch wiederkommen unter neuer chinesischer Eignerschaft oder ist das...
Also die haben
ich das jetzt falsch abgespeichert, weil das mit so vielen anderen italienischen Marken so geht?
Also die sind auf jeden Fall, haben da auch irgendeine Kooperation oder Eigentümerschaft, ja. Die bringen auch viele neue Modelle, aber ob da jetzt diese Corsaro dabei ist mit
doch,
diesem V2.
Ich meine, da soll es auch irgendwie weitergehen. Also es gab ja als dieser 1200er V2, der extrem kurzhubig ist.
Ja.
Neu wieder als neues Modell kam. Seither gab es ja zig Varianten davon, die aber im Wesentlichen alle gleich sind. Aber ein bisschen mehr Leistung, ein bisschen höherer Lenker, noch bessere Ausstattung. Und aber das Thema war immer dasselbe. Ich bin zwei davon gefahren, nämlich, dass die mit jeder zunehmenden, die sind immer den Normen hinterhergelaufen. Die haben es immer gerade so geschafft, irgendwie, dass das halbwegs passabel, aber wirklich nur halbwegs passabel funktioniert hat. Und dann kam schon die nächstschärfere Abgasnorm und dann war es schon wieder schwieriger und sie sind dann dem schon wieder hinterhergelaufen. Aber ja, da gehe ich voll mit. Extrem begehrenswertes Motorrad. Du hast jetzt konkret die ZZ genannt, weil du die gefahren bist.
Ja, und weil ich die jetzt rein äußerlich auch einfach am schärfsten finde. Also die ZT hat, das war, meine ich, die mit diesem normalen Rundscheinwerfer. Und die Milano hatte dann, meine ich, auch noch ein... Ja, da müsst ihr jetzt mal nachschauen.
Ja, die Milano aber ist auf jeden Fall so ein bisschen scrambleriger. Die hat einen höheren Lenker auch, ne?
Ja, die sah auch, hatte, glaube ich, auch so eben ein bisschen gemäßigtere Ergonomie. Ja. Und die ZZ ist ja doch schon sehr, ja, angriffslustig so. Ja, fand ich.
Ich meine, wahrscheinlich war es sogar diese und wahrscheinlich war es sogar diese ZZ, die ich dann auch mal damals Foto fahren durfte. Das war mein erster Einsatz mit PS. Jetzt kommt es wieder. Da saß Tobi nämlich auf einer V4 Aprilia Factory, die damals erstmals das elektronische Fahrwerk hatte. Und noch irgend so eine Italien-Karre.
Ja, deswegen meinte ich auch, dass du die bestimmt besser kennst, weil ich nämlich jetzt bei der Recherche auf diese Geschichte, ja genau.
Ich kann mich nur daran erinnern.
Das war die ZZ. Ja.
Ich kann mich aber nur daran erinnern, dass ich mit dem Motorrad überhaupt nicht zurechtgekommen bin. Die fuhr echt seltsam. Und am Ende hat sich, glaube ich, rausgestellt, dass da irgendein komischer Reifen drauf war. Und das war als auch schon wieder so ein Hinweis auf den Hintergrund. Also es war immer, der Kontakt zu dem Hersteller war immer schwer. Es war immer schwer, Testmotorräder zu kriegen. Dann war vielleicht auch nicht die OEM-Bereifung drauf oder. Lange Rede, kurzer Sinn, ich bin mit dem Ding. Also es fuhr wahnsinnig enttäuschend. Der Motor war gut, aber also wenn er lief, aber hat Mapping-Probleme. Aber das Fahrverhalten, ich habe mich schier in jeder Kurve auf die Klappe gelegt bei dem Versuch, mit denen im Foto halbwegs schräg aus. Das war so. Und dann endlich, der Tobi, das ist Hammer, was machst du da für einen Scheiß? Und das ist ja das, hier kann man ja beim Motorradfahren nicht zugucken. Und dann haben wir, als der Fototag fertig war, getauscht. Und er fährt 3 Kurven damit, hält an, steigt ab und sagt, okay, jetzt verstehe ich alles, damit kann man ja überhaupt nicht fahren.
War dein Ruf gerettet?
Ja, da war zumindest der Ruf wieder halbwegs hergestellt, aber das war, dieses konkrete Motorrad hatte Probleme, aber
ja.
Der Begehrlichkeit tut das keinen Abbruch. Ich habe immer wieder geschaut, ob sowas nicht gibt und eine Zeit lang gab es auch Corsaro 1200 für nicht viel Geld. Jetzt kannst du vielleicht uns erhellen, wie der Stand da gerade ist.
Ja, ich kann ein bisschen was sagen. Also die ab 2017 natürlich, da, wie gesagt, die sind sowieso selten. Ich meine, es waren 7 Stück insgesamt.
Oh je.
Ja, also das ist schwierig und davon stehen dann wieder zwei in Italien, so ungefähr. Ich habe eine 2017er gefunden für 11.000. Eine ZT, die eben ein bisschen ja, einfacher ausgestattet ist für knapp unter 10.000. Und ich habe dann noch ein paar ältere gefunden. Ja, die werden jetzt, glaube ich, nicht technisch so viel anders sein. Vielleicht sogar besser laufen.
Ja, vielleicht
mit
sogar,
besserem Mapping.
Ja, ja.
Haben dann wahrscheinlich keine ABS, keine Ahnung. Und da gab es dann eine für 4.200 und eine für 7.000. Also da bist du dann eher schon, ja. Aber ich habe jetzt eigentlich erwartet, dass du schwärmst, wie geil das fuhr. Nee, aber der, wenn dem nicht so
von
war.
Von der ZZ, die hatte irgendein Problem an dem Tag. Und ja. Es war jetzt auch nicht so, dass man Muße hatte, da jetzt lange am Fahrwerk rumzudrehen. Da ging es einfach darum, fahr zweimal durchs Bild.
Ja.
Und es war kein Test, sondern ich fuhr wirklich nur Foto mit dem Ding.
Okay.
Aber also was die Begehrlichkeit angeht, so eine, also bei mir ist es eine Corsaro. Und zwar, wie sie als erstes kam damals, wann war das?
2005,
Nuller,
meine ich.
Ne? Ja, Mitte Nuller,
ja, genau.
Genau. Lambertini hieß der Konstrukteur von dem Motor. Genau.
Ja.
Also so eine, wenn man so eine für einen schmalen Taler, von der man weiß, dass sie gut funktioniert, also ich nehme mal an, man würde sie abstimmen lassen.
Ja. Ich muss halt auch sagen, dass da auch diese Begehrlichkeit vor allem über die, ja, über das Design halt kommt, so wie es bei der letzten Folge ja auch, weißt du, diese MV 57S, ja, natürlich, ich bin die nie gefahren, ich habe die vielleicht mal irgendwo nebenbei live gesehen, aber ja, irgendwie hat das halt was Faszinierendes und mit der Corsaro geht's mir halt auch so. Das ist halt irgendwie was,
also,
eben dann auch was Schönes, eben was eben nicht an jeder Ecke steht und was man dann irgendwie schon zu schätzen weiß.
Der Motor ist auch cool, also der hat halt schön Qualm so. Also der hat Druck in der Mitte, wie es für einen italienischen hubraumstarken V2 gehört und klingt gut, also das ist schon super. Es ist aber auch wirklich so, vielleicht mehr noch als MV Agusta, das ultimative Manufakturmotorrad tatsächlich.
Ja.
Ich glaube, da waren auch keine zwei gleich von denen. So.
Ja, und da ist halt auch die Frage, also ich würde da jetzt eher noch als bei der MV aufgrund der, ja, du kriegst halt doch eher mal eine vergleichsweise günstige, würde ich schon sagen, ja, würde ich mir vielleicht echt mal zulegen. Vermutlich
und,
nach zwei, drei Jahren entnervt verkaufen, ich weiß es nicht, aber...
Ja, mit dem Motorrad bist du halt noch mehr alleine als mit einer... Ja, doch, mit der bist du alleine, so, ne? Also,
ja.
Nee, aber es ist ein spannendes Teil. Ich war ja gerade eben nur deshalb so kurz sehr baff, weil du Moto sagtest und ich dachte, oh mein Gott, das zweite Motorrad haben wir auch noch vom gleichen Hersteller. Das wäre ein zu krasser Zufall.
Moto Guzzi kommt, oder?
Ja, Tatsache. Das wäre jetzt ein zu krasser Zufall gewesen. Ich bin froh, dass du keine Moto Guzzi gewählt hast.
Das wäre ja blöd gewesen. Zweimal BMW.
Habe ich, ja eben. Aber so gesehen, also ist das hier keine Absprache.
Oh, ich möchte, Johannes, lass uns das doch so machen. Wir haben einen Ratetipp haben wir frei, um es kurz zu halten.
Ich habe, glaube ich, schon mal vorgeschwärmt von einer ganz bestimmten Moto Guzzi irgendwann mal.
Ich weiß es nicht, aber was mir sofort in den Sinn kommt, ist diese Audace.
Nein.
Okay, gut.
Warte mal, Audace, das ist doch so ein Cruiser-Verschnitt, oder?
Ja, aber auch nur, weil du da mal so eine Night-Cruising-Geschichte gemacht
jetzt,
hast.
Jetzt, wo du sagst, ja, jetzt fällt es mir ein, das stimmt, die hätte ich total vergessen. Die war eigentlich tatsächlich auch, das war irgend so ein Ding mit viel Carbon, irgend so eine Sonderedition. Ach Gott, die hätte ich total vergessen. Geht aber gar nicht mal in eine ganz, so ähnlich, aber dann doch nicht ganz.
Okay.
Ich habe als junger auszubildender Redakteur mein Herz verloren an eine Moto Guzzi Criso 8V SE.
Oh, boah, Johannes, die hätte ich fast mit reingenommen in die... Gut, dann ist sie für die nächste Folge gestorben, aber die hätte ich auch tatsächlich schon
sorry,
fast...
Sorry, aber...
Ja? Nein, perfekt, dann...
Fantastische Wahl.
Ja, schön.
Also, und zwar auch wieder so ein Motorrad, starb den Euro 4 tot. Das heißt, ich fuhr sie so 2015 und das war wirklich auch mit die letzte. Die war in dem Modell, glaube ich, in dem Jahr schon nur noch im Abverkauf. Ja, also was heißt das? Was ist eine Griso? Eine Griso ist ein Männermotorrad, hätte man früher gesagt. Das ist so ein muskulöses Macho-Naked-Bike. nach Art einer Moto Guzzi. Heißt also, der V2 Kurbelwelle längs, heißt die Zylinder ragen quer raus, da muss man immer aufpassen. Kardan, 17 Zoll Räder, also sagen wir mal Roadster Layout. Aber halt auch, ein massiges, so schweres, langes Ding, ein Baumstamm von einem Motorrad. So.
Ja, also so dieser lange Radstand ist auch so das eines der ersten Sachen, die mir einfällt.
Also ein Baumstamm, einfach ein Baumstamm. Lang, niedrig, aber halt gemessen da, also fährt schön, aber trotzdem einfach über was es ist eine Herausforderung, weil du sitzt auch komisch drauf und der Lenker ist weit weg und es ist auch schwer, also es ist nicht nur schwer, es fühlt sich auch schwer an. Also es gibt ja so Motorräder, von denen man sagt, einmal in Fahrt werfen sie ihre Pfunde von sich. Nicht die Griso, Mann. Die bleibt in Fahrt, so schwer wie sie auch vom Ständer ist, aber das macht dieses Fahrerlebnis aus.
Ist auch so ein bisschen, ich will nicht sagen, ich will nicht Retro jetzt bemühen, aber doch so ein bisschen in die Richtung,
ja,
oder?
Doch, aber Retro, bevor Retro ein Hype war. Und dazu
Moto Guzzi halt. Also.
Wie Harley Davidson hat auch Moto Guzzi ja meistens einfach immer nur das Motorrad gebaut, das sie immer gebaut haben, noch bevor Retro je ein Thema war. Um kurz die Ecke noch abzustecken, also auf den Markt kam die Griso 2005, damals noch als 1100er Zweiventiler. Dann haben sie irgendwann den Motor vergrößert auf 1200 Kubik und 8 Ventiltechnik. Also 4 Ventile pro Zylinder. 8 Ventiltechnik, nein, also 4 Ventil, 8 in der Zahl, im Gesamten. Und dann kam, das müsste relativ spät gewesen sein in der Baureihe, eben diese Special Edition mit Drahtspeichenrädern. Und das war dann auch, also mir war das dann auch wichtig, weil ich finde, diesen Motorrad stehen hier Drahtspeichenräder so wahnsinnig gut. Also die Gussfelgen sind schön, aber diese Drahtspeichenräder machen die Griso für mich. Als 8V hat der Motor dann 110 PS und 108 Newtonmeter und sie wiegt wirklich 250 Kilo. Es ist ein Motorrad fürs Herz und zwar nicht nur zum Ansehen, weil die Griso ja wirklich durch diese gestreckte, muskulöse Linie einfach und die zur Schau, also getragene Technik, wirklich, das ist ja auch wieder so, wenn man sich für so Mechanik und Ästhetik begeistern kann, ist es ja das Motorrad. Also die Technik kann nicht offensichtlicher rausgetragen sein. Du siehst den Rahmen, wie er sich über den Motor spannt. Das wurde bewusst freigelassen. Der Motor ragt aus dem ganzen Ding raus. Kardan, Einarmschwinge, und eben aber ein sportliches Fahrwerk, sportliche Bremse. Die ist einfach extrem liebevoll gemacht. Das war auch ein teures Motorrad und man sieht auch, dass das ein teures Motorrad war. Also so Besitzerstolz und Motorrad, das man gerne putzt. So, das ist für mich eine Griso.
Ich habe noch eine nette Überschrift, die ich auch im Zuge der Recherche noch gefunden hatte. Die möchte ich jetzt noch mal hier reinbringen. Vom Kollegen Stefan Glück, der ja privat auch eine hat, meine ich, oder?
Der Stefan Glück hat privat eine Griso.
Die hat er mal für irgendeinen Gebraucht-Bikes des Jahres, ich habe es gerade vor mir, zwischen Goldkettchen und Brusttoupé.
Ja, stimmt. Also zu der Fahrerausstattung eines Griso-Fahrers gehört unbedingt ein Goldkettchen und ein offenes Hemd. So, also es ist wahnsinnig wichtig. Nein, das ist mehr Italien geht auch nicht. Aber wirklich auch, es ist jetzt nicht nur die optischen Werte, die Schauwerte und auch der Sound. Also so eine Griso klingt halt auch richtig fett, satt. Gluckst schön vor sich hin. Diese Moto Guzzi Motoren sind sehr langhubig und lazy, wenn man so will. Also die wirken unangestrengt und, aber ich meine, die gehen schon auch. Die Karren hat 110 PS. Das ist ein ganz gutes Maß Leistung und auch Hubraum. Und die bollert auch schön, aber die Art und Weise, wie die Leistung generiert wird, ist halt so lazy, so büffelmäßig. Ja, und das ist cool. Und aber das steht in einem schönen Kontrast mit einem sehr knackigen Fahrwerk. Also da ist eine hochwertige Gabel drin, da ist ein hochwertiges Federbein drin mit Umlenkung und alles. Und das ist auch gut abgestimmt. Und da sind gute Reifen drauf und Radialbremse und Ti und Ta. Und also das fährt für das, was es ist, richtig tight so und knackig. Mhm. Und das mit diesem lazy Motor, der aber schon auch puncht und dann aber eine Sitzposition, die man eigentlich nur als total schräg bezeichnen kann. Also man klammert sich auf diesem Motorrad fest wie auf dem Rücken von einem Bär irgendwie, so, der dann losrennt. So, ha!
Geil.
Also du sitzt da ultra strange drauf. Der Lenker ist zu weit vorne und irgendwie musst du die Beine komisch spreizen, weil da der Motor ist. So.
Ja, also BMW-Fahrer kennen das.
Ja, nein, also das klingt jetzt komisch, aber du musst auf so einer Griso halt einfach für den Motor die Beine breit machen. So, und das ist irgendwie, das ist eine total komische Position, aber es passt irgendwie auch. Also,
ja.
Das braucht einen richtigen Lenkimpuls. Also, das fährt von selber mal gar nirgends hin. Das hat zwar ein fähiges Fahrwerk, aber du musst dem Motorrad schon sagen, so, fahr dahin. Sonst fährt das da nicht hin. Und das fand ich wahnsinnig engagierend. Und du musstest dich da voll drauf einlassen. Und du musstest da jede Kurve wollen auch. Und dann hat es dir aber wahnsinnig viel gegeben, weil das so, das ist einerseits anregend und andererseits gleichzeitig beruhigend. Und diese Mischung, und das geht voll ins Herz. Also, das ist einfach, das hat mich wahnsinnig beeindruckt. Und kurz danach kam ja die 90 auf den Markt, ne? Und die BMW R90, man weiß bis heute nicht, ob man R90 oder R-Ninette sagen soll. Die 90 ist genau dasselbe Motorrad von BMW, aber Moto Guzzi hat es einfach zuerst gemacht. Und wenn du mich fragst, hat es Moto Guzzi auch besser gemacht. Eine 90 fährt vielleicht ein bisschen konsequenter, aber die Guzzi fährt einfach schöner und es kommt mehr rüber, weil der BMW-Motor ist halt der luftgekühlte Boxer, der hat auch Haare auf der Brust, aber der ist eher so blechern. Und der Guzzi-Motor, der ist wärmer und weicher und kein bisschen schwächer. So. Und also ist die Guzzi hat die wärmere Tonart irgendwie, so, weißt du, was ich sagen will?
Konsequenter, inkonsequent dann vielleicht, weil die 90 dann ja doch eben auch aufgrund der Basis der technischen, ja, halt irgendwo doch einfach vielleicht stellenweise zu gut funktioniert für
Ich will gar nicht sagen, dass die Guzzi jetzt nicht gut fährt, aber es ist weniger beiläufiges Fahren. Du musst dich noch mehr auf das Fahren einlassen. Und gerade so ein Roadster sollte doch genau das sein. Und also auch, weißt du, also längs, Kurbelwelle längs und dann auch noch ein Schlegel von einem Motor. Also bei jedem Anlassen, also eigentlich wie die R18, so motorisch irgendwie wie eine R18. Nur halt, das Problem von der R18 ist ja das Flatplane, also dass er quasi 180 Grad Motor ist. Aber also durch das V hast du halt diesen unrhythmischen Beat in der Guzzi. Und das ist einfach auch der schönere Beat als der Boxer. Das ist ein wahnsinnig rhythmisches Motorrad. Also auch ein sehr zappelndes Motorrad. Weißt du, bei der R18 haben sie dieses Zappeln ja einprogrammiert. Und die Guzzi tut's halt einfach, weil sie den Motor so konfiguriert hat. Also auch ein sehr ehrliches Motorrad. Ja. Und weißt du, bei jedem Gasanlegen ruckt sie in die eine Richtung und beim Gas wegnehmen fährt sie woanders hin. Also musst du als Fahrer wirklich auch gucken, dass du das mit einkalkulierst und also auch so ein katastrophales altes Getriebe auch, wo du dich aufs Schalten konzentrieren musst, trotz Momentabstützung. Also die hat mich wirklich so, was so Herzensangelegenheiten angeht, beeindruckt wie fast kein Motorrad mehr seitdem. Also, und halt auch die Tatsache, dass
das ist
dann,
schon ein sehr hohes Lob.
Nein, also jeder wollte dann eine 90, außer die wussten, dass Moto Guzzi die bessere 90 schon ein paar Jahre lang gebaut hat. So. Natürlich, weil es Moto Guzzi war, hat bloß kein Mensch mitgekriegt, dass die dieses Motorrad gebaut haben. Also hat sich auch nie gut verkauft.
Hast du Preis schon gesagt?
Also Also ich sag mal so, die Griso 8 VSE, so wie ich sie gefahren bin, lag dann auch schon 2015 bei roundabout 15.000 Euro. Also schon da so teuer und noch teurer wie eine 90.
Ja,
man hat auch was für das Geld gekriegt, aber halt eben keine, also nur so weiche Aspekte, die ich jetzt so abgefeiert habe, aber halt kein Windschutz und keine Reichweite und kein dies und kein das und einen viel zu großen Auspuff und aber halt, ja, so Herzens- und Schauwerte und aber schon auch ein gutes, fähiges Fahrwerk, also schon auch eine Fahrmaschine irgendwo. Und aber solche Motorräder haben ja leider die ungute Angewohnheit, auch dann immer wertstabil zu sein. Weil es gibt zwar, es haben zwar nie viele sich verkauft, aber die paar Leute, die eine haben, wissen eigentlich auch, was sie haben und haben die ja auch immer sehr bewusst gekauft und dann womöglich noch verbessert. Lange Rede, kurzer Sinn, also du kriegst auch heute keine hinterhergeworfen. Eine günstige, eine 8V gibt's ab 8 und eine SE gibt's zum Beispiel gerade gar nicht zu Verkauf und wenn, dann kostet sie eher 10 auch noch für ein Motorrad, das jetzt dann doch auch schon bald 10 Jahre alt ist.
Ja, und müsste das dann, ich weiß nicht, ob du beide gefahren bist, müsste es dann jetzt schon die mit der Vierventiltechnik sein?
Nein, ich bin die 1100er nicht gefahren, die hatte also 20 PS weniger. Ich glaube, dass die aber motorisch dem nur wenig nachsteht. Also
ja,
du fährst so
ein Motor. Ich könnte mir auch vorstellen, ja, worum es da geht, wird man mit der genauso haben. Also
ja, ich denke, der Erlebniswert ist bei der 1100er der gleiche.
Ja.
Man fährt so ein Motorrad ja nicht auf Leistung, sondern auf Drehmoment und das dürfte nicht so weit drunter liegen. Für mich müssten es aber die Drahtspeichenräder sein.
Ja. Aber kann man die nicht nachrüsten?
Ja, das ist dann, also dann, das müsste natürlich das richtige Rad sein, denn es ist ja Einarmschwinge. Also da kann man dann nicht auch jedes beliebige Rad reinstecken. Ja, das müsste man jetzt mal in gut informierten Guzzi-Kreisen irgendwie in Erfahrung bringen.
Ja
so.
Gut, dann kostet es vielleicht eh gleich dasselbe wie, ja, okay.
Ja, ja, aber also
könnte ich mir vorstellen jetzt mit meiner BMW-Erfahrung, aber egal.
Ja,
ich würde die sehr gerne auch mal fahren tatsächlich, weil ich kenne die 90 recht gut in verschiedenen Varianten und ich mag die 90 wahnsinnig gern.
Ja.
Und könnte mir sehr gut vorstellen, dass mir dann eben diese Griso auch sehr taugen würde, weil ich habe ja jetzt nur den Vergleich zur V85 TT, die ja vermutlich deutlich, ich will nicht sagen weichgespülter, mir fällt jetzt kein anderer Begriff ein, aber ja, ich denke mal, dass der Motor so diese Gutziness, diese viel zitierte,
ja,
ich denke, die wird man da schon nochmal in deutlich purer Form, ja, haben in der Griso.
Ja, das ist halt einfach nochmal rund 40% mehr Motor sozusagen.
Ja, das, ja, auch das und ja.
Nee, aber das, ja, also tatsächlich steckt in der V85 auch viel davon drin, nämlich eben, klar, dieses einfach das motorische Konzept und aber auch zum Beispiel das hochwertige Fahrwerk und auch die hochwertige Machart. Nur dass halt so eine V85 hat quasi schon den Milchschaum dabei und bei einer Griso ist es noch der pure Espresso, um mal ein gerne genommenes Italien-Klischeebild herbeizuholen. Ja. Nein, das hat mich echt von den Socken gehauen. Da gibt's noch eine witzige Anekdote zu erzählen. Das war auch mit einer meiner ersten Fotofahrten überhaupt. Ich weiß nicht, habe ich die schon mal kundgetan hier? Thema ABS?
Also ich erinnere mich jetzt nicht dran. Nee,
da war mal am Frankreich am Pass und ich saß eben auf dieser Griso und wusste ja gar nichts. Und dann hat ein Kollege, dessen Namen ich hier nicht nennen will, mir aber einen wohlmeinenden Tipp gegeben und sagte, Hup, dein Reifen ist kalt, wenn du jetzt hier ums Eck fährst, machst das nicht auf dem kalten Reifen, sonst legst du dich hin, fährst jetzt 2-3 Mal hier kräftig beschleunigen und kräftig bremsen, dein Motorrad hat ja ABS, rauf und runter, damit der Reifen auf Temperatur kommt, bevor du jetzt hier also durchs Foto fährst und schön schräg. Und dann hab ich gesagt, ja, das machst du jetzt. Und kräftig beschleunigt, bergrunter, so, und jetzt kräftig bremsen. Und dann habe ich einfach so 1,5 Meter langen schwarzen Strich mit dem Vorderrad da auf die Straße gemalt und durch ein absolutes Wunder und Glück nicht zu Sturz gekommen. Also ich so guckt, ja, das Motorrad hat ja gar kein ABS. Da bin ich zurück hochgekommen. Kreidebleich natürlich, weil ich habe in dem Moment alles schon wieder verschwinden sehen, so der schöne neue Job schon wieder weg. Also das Motorrad hat kein ABS. Ich habe hier eine Vollbremsung hingelegt mit blockierendem Rad. Da guckt der Kollege so, das ist das Vorjahresmodell. Die hat noch kein ABS.
Kannte ich auch noch nicht, die Geschichte.
Trotz beinahe Sturz, doch, ja. Nein, ganz, ganz tolles Ding. Also kann jedem nur empfehlen, mal sowas zu fahren. Es gibt ja von Guzzi diesen Motor auch oder ähnliche Motoren in zahlreichen Konfigurationen, so auch in der Audace beispielsweise, die dann schon deutlich ins Chopprige geht.
Ja.
Aber dieser Motor ist einfach die Wucht.
Ja. Ja, ist definitiv auf meiner Liste.
Ja, sie sind wirklich rar. Also, und ich habe mir tatsächlich, es ist auch so ein Motorrad, wo es wieder dumm ist, eigentlich, das rauszuposaunen, weil wenn auch nur einige tausend Leute den Podcast hören, sinken die Chancen schon wieder eine gute Griso 8
kaufen
VSE.
Die kaufen jetzt alle die Griso weg.
Verdammte Axt, weil da würde ich wirklich auch schwach werden. Und weißt du, das ist auch so ein Motorrad für die Ewigkeit.
Es gibt jetzt
nichts mehr, was man an so einem Motorrad heute noch besser machen kann, durch technische Errungenschaften. Also, ob die jetzt eine mehrstufige Traktionskontrolle hätte, dann wäre die auch nicht besser. Und was will man denn an so einem Motorrad noch besser machen heute? Nix.
Ja.
Also es ist ein Ding für die Ewigkeit. Jetzt kaufen, fahren, glücklich sein.
Ja, aber witzig, dass wir die, also wie gesagt, ich hatte sie mir jetzt für nächste Folge aufgehoben, aber jetzt muss ich wieder kramen.
Ja, ich bin ja kurz vor knapp noch umgeschwenkt, aber so habe ich auch schon wieder einen Kandidaten fürs nächste Mal.
Na, siehste. Aber schau mal jetzt, ich glaube, wir pendeln uns ein auf 4 Modelle. Ich glaube, wir haben jetzt die auch wieder deutlich unterschiedlich intensiv besprochen, aber ich glaube, das passt schon. Also ich glaube noch, ich weiß nicht, ob es jetzt interessanter ist, wenn wir mehr Modelle reinnehmen und die kürzer besprechen, aber.
Nö, das ist schon, man muss so ein Motorrad auch würdigen dann. Das ist
ja
schon wichtig.
Darum soll es ja auch gehen. Danke euch da draußen auch fürs Zuhören. Und bevor ich das auch wieder vergesse, danke auch nochmal für die vielen Vorschläge, die ihr uns geschickt habt. Da war nämlich auch nochmal das eine oder andere dabei, das wir bestimmt mal aufgreifen werden. Johannes, habe ich dir die eigentlich geschickt, die ganzen Sachen?
Zwei, drei haben mich erreicht. Ich bin sehr gespannt, was da sonst noch so in Frage kommt.
Ich kann dir das nochmal schicken. Und zufällig ist es jetzt auch wieder am Ende unserer Wundertüte, dass ich auch nochmal an unsere Folge mit Bea und Helle von Time to Ride erinnern möchte. Die beiden sind mit ihren Transalp seit gut 5 Jahren auf Weltreise und bald zu Gast in unserem Podcast. Daher nochmal, wenn ihr Fragen an die beiden habt, ob zur Reise, zu den Motorrädern, zur Ausrüstung, zum Organisatorischen oder zu was auch immer, dann schickt sie mir einfach an podcast@motorradonline.de und die können wir dann einfach direkt in die Folge einbauen. Genau. In diesem Sinne, danke Johannes.
Danke, dass ich da sein darf.
Danke euch fürs Zuhören und bis bald. Ciao.
Tschüssi.